Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Es ist das erste und zweite Mal demoralisieren und dann merkt man, hey, wenn wir das konsequent machen und ich das annehme, werde ich kontinuierlich besser. Und was ich quasi nie erlebt habe, auch bei der Bundeswehr nicht, ist ein vernünftiges Exit-Interview. Dabei ist das geilste Debriefing ever, weil das ist der erste Moment bei den meisten Mitarbeitern, wo die sich nicht mehr verstellen müssen. Und ein bisschen mehr Gelassenheit und die Dinge einfach erstmal abzuwarten, so okay, was steckt denn wirklich dahinter, das würde helfen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie wird man Kampfpilotin und Astronautin? Für dieses Gespräch habe ich die deutsche Pilotin, Ingenieurin und Reserveastronautin Nicola Winter eingeladen. Zur Person. Nicola Winter war über ein Jahrzehnt Kampfflugzeugpilotin bei der Bundeswehr und steuerte als eine von nur drei Frauen in der Luftwaffe den Eurofighter. Nach ihrer Zeit bei der Bundeswehr arbeitete sie zunächst als Beraterin für McKinsey & Co. und als Rettungssanitäterin, bevor sie als Ingenieurin für Luft- und Raumfahrttechnik ins Raumfahrtprojektmanagement wechselte. Heute ist Nicola Winter renommierte Speakerin, Beraterin für Krisenstäbe und Unternehmen, promovierende Expertin im Bereich der bemannten Raumfahrt sowie Dozentin für Notfall- und Krisenmanagement. Bereits zum zweiten Mal bestand sie 2022 ein offenes Astronautenauswahlverfahren und gehört seitdem zur aktuellen Astronautenreserve der ESA. Zu ihrem Buch »The Sky is No Limit«. Eine Jetpilotin über Krisenkompetenz, schnelle Entscheidungen und neue Horizonte. 10 Wege zum Erfolg in Job und Alltag, erschienen im Ariston Verlag. Schon als Kind begeistert sich Nicola Winter für das Fliegen, doch für eine Ausbildung als Pilotin bei der Lufthansa ist sie zu klein. Als sie von der Kampffliegerausbildung der Bundeswehr erfährt, weiß sie daher sofort, das ist es. Mutig setzt sie sich in den Aufnahmetests durch und schafft das, wovon viele träumen. Sie macht ihre Leidenschaft zum Beruf. In den schnellsten Jets der Welt lernt Nicola Winter mit Höhenflügen, Absturzgefahr und Extrembedingungen umzugehen und was es bedeutet, in brenzligen Situationen voranzugehen. Als sie 2022 in die Astronautenreserve der European Space Agency aufgenommen wird, steht sie vor einer persönlichen Herausforderung, die zeigt, wie hochrelevant ihre Erfahrungen als Pilotin auch auf festem Boden sind. Lebensklug und voller Inspiration erzählt Nicola Winter von ihren Erlebnissen am Rande des Machbaren und zeigt auf, welche Führungsqualitäten und Stärken wichtig sind, um in krisenreichen Zeiten sich selbst und andere zu Resilienz und Hochleistungen zu führen. Es ist die inspirierende Geschichte einer Frau, die sich nicht aufhalten lässt. Und jetzt freue ich mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Nicola.
Ah, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Liebe Nicola, ich freue mich auch. Ich habe mich sehr auf diesen Termin schon lange gefreut. Und es gibt auch einen hervorragenden Anlass, dich hier begrüßen zu dürfen, nämlich dein neues Buch. Und da gehst du auch gleich drauf ein. Aber vorher nochmal die kurze Frage. Ich habe dich mit ein paar Worten vorgestellt, aber wärst du so lieb und würdest dich nochmal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
Und das in wenigen kurzen Worten. Mein Name ist Nicola, ich bin jetzt 39 Jahre alt. Ich bin direkt nach dem Abitur zur Bundeswehr gegangen und Jetpilotin geworden. Fand das sehr schön, durfte das lange machen. Habe zwischendurch vor allem zum Spaß dann ein bisschen Maschinenbau und Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Damit bin ich Astronautin geworden, also halb. Ich bin jetzt fast Astronautin. Und auf dem Weg zur Rettungshubschrauberpilotin, das dann auch nicht nur in Reserve. Und freue mich sonst sehr über das Leben und die Fliegerei und Abenteuer und unser Gespräch jetzt.
Ja, Sehr schön. Dein Buch hat ja auch ganz viele oder sehr viele autobiografische Züge. Und was mir super gefällt, wir haben ja ein, zwei Parallelen. Ich sag's nur ungern, aber du weißt, das muss man machen. Du hast natürlich die falsche Teilstreitkraft gewählt mit der Luftwaffe. Das darf ich als Heeresoffizier sagen. Aber leider muss ich trotzdem den Hut ziehen, denn Chapeau, Chapeau, Chapeau. Denn das, was du alles erreicht hast, ist schon spektakulär. Und darum wird es auch in diesem Podcast gehen. Es wird so ein bisschen gehen um deine Vita. Wie hast du das Ganze erreicht? Was hat dich aber überhaupt inspiriert, dieses Buch zu schreiben?
Nee, ich hatte nie vor, Vorträge zu geben oder Bücher zu schreiben, sondern immer einfach nur Spaß an den Dingen, die ich gemacht habe. Und ich muss dir kurz recht geben, natürlich ist es her eine coole Teilstreitkraft. Ich bin allerdings kaffeesüchtig. Und eine Kaffeesucht bringt einen dann doch mehr zur Luftwaffe. Ne? Trotzdem, ich durfte dann, nachdem ich als erste Mal als Astronautin ausgewählt war, anfangen, Vorträge zu geben, weil die Menschen sich dafür interessiert haben, wie geht das jetzt mit dem Fliegen und der Raumfahrt. So ein Vortrag hat aber immer nur 45 Minuten und man kann nie alles sagen und vernünftig erklären. Und deswegen habe ich jetzt dieses Buch geschrieben, um mal ein bisschen mehr Zeit zu haben. Und zu sagen, woher weiß ich die Dinge überhaupt, die ich weiß? Ja, woran bin ich so gescheitert? Eigentlich sind es müssen 10 Kapitel, 10 Anekdoten, wie ich irgendwie mal Quatsch gemacht habe und was mir Lustiges passiert ist, was die Wissenschaft dazu sagt und was man dann wirklich sich daraus mitnehmen kann, wenn man möchte. Was ist ja ein Sachbuch. Also es geht mir darum, dem Leser wirklich was mitzugeben. Was lernen wir bei der Bundeswehr, auch beim Heer, über Führung? Wie bin ich ein gutes Teammitglied? Wie halte ich auch mal ein paar Dinge durch? Ja, Disziplin ist ja so ein Thema, was sich viele wünschen. Und dann haben sie doch irgendwie keinen Bock darauf, durchzuhalten. Und da habe ich so meine eigenen Erfahrungen genommen als mal gutes, mal schlechtes Beispiel.
Ich wollte gerade sagen, was ja sehr, sehr sympathisch auch in diesem Buch ist, du sagst ja nicht nur, was du für eine, sorry, geile Pilotin bist, sondern du zeigst ja auch mal wirklich, lässt mal die Hosen runter im metaphorischen Sinne und sagst, okay, das lief mal auch nicht gut. Ich möchte mal ganz kurz für die Zuhörenden abholen, wie das Buch gegliedert ist, weil ich das, weil das ja schon ein erster Auswahlprozess ist. Das heißt, du hast ja eine 10 Kapitel, auf die wir so ein bisschen auch eingehen wollen. Am liebsten würde ich natürlich jetzt hier das Format voll machen, aber die Leute sollen ja zu Recht auch noch dein Buch kaufen und wir würden es auch gar nicht schaffen. Das erste Kapitel geht um das Thema Begabung, dann Thema Disziplin, Gelassenheit, Entscheidungsfindung, Teambuilding, Risiko, Kommunikation, Leadership, Debriefing und Resilienz. Und ich finde das schon eine hervorragende Auswahl. Und was ich ganz, ganz spannend finde, ich darf ja Führungskräftetrainings bei der Bundeswehr geben, als Zivilist inzwischen. Und ich nehme auch gern immer so KSK als Beispiel, wo ich auch mal ein Führungskräftetraining gemacht habe. Bei der Luftwaffe habe ich ein paar Sachen gelernt oder von der Luftwaffe auch das Thema Debriefing. Und was mir super an deinem Buch gefällt, das, was ich so ein bisschen immer auch mal vermittle, was man von der Bundeswehr in das Zivile erfolgreich übertragen kann, das spiegelst du halt sehr schön wieder und du hinterlegst es wissenschaftlich. Das heißt, es ist ein sehr, sehr kurzweiliges Fachbuch, weil es diese Storytelling-Elemente hat und du berufst dich auch auf die Wissenschaft. Es ist nicht so ein reines, es ist kein Macho-Buch, sondern es ist super hinterlegt und deine Vita unterlegt das ja. So, das Werbeblock Ende, aber meine Euphorie darf man ruhig ein bisschen merken, als ich mich mit diesem Buch auseinandergesetzt habe. So, kommen wir zur ersten Frage. Begabung. Du bist eine Überfliegerin, oder? Oder wie wird man Eurofighterin?
Also tatsächlich, die 2 Kapitel, die mir am wichtigsten waren und die 2 Punkte, weil sie klassischerweise nicht so oft vorkommen, wenn es dieses Thema Begabung und das Thema Gelassenheit. So bei dem Thema Begabung habe ich habe halt einfach die Dinge gemacht, auf die ich Lust hatte und habe nicht so oft hinterfragt, ja kannst du das, bist du da ein Held drin? Und habe dann viele, viele Menschen kennengelernt, die das für sich als Ausrede nutzen, um Dinge nicht zu tun. Weil die sagen, ja, da habe ich keine Begabung. Und mein Punkt ist, solange du darauf Lust hast und es machen möchtest, hilft es, wenn man einfach mal anfängt. Weil man am Anfang ja immer schlecht ist in allem. Man fängt nicht in Stunde 1 an, egal mit was, auch nicht mit Fliegen, auch nicht mit Führen und ist gut darin, sondern man ist zwangsläufig erstmal schlecht. Und natürlich war ich als Pilotin erstmal eine Katastrophe. Deswegen fliegt man ja auch mit Fluglehrer genauso. Deswegen lernt man Führen, zumindest bei der Bundeswehr, ja immer in einem Ausbildungsrahmen, mit Ausbildern neben einem, mit auch Menschen, die man führt, die ja auch nur Testobjekte sozusagen sind. Und das finde ich ganz wichtig. Und leider ist es ja in Deutschland nicht immer so, dass die Dinge dann wirklich gelernt werden. Also tatsächlich ist auch in der Bundeswehr, aber vor allem in Deutschland, finde ich, gut zu führen extrem einfach, weil sonst so schlecht geführt wird, weil die Menschen es nicht lernen und keinen Willen haben, sich damit zu beschäftigen. So, deswegen war mir das so wichtig zu sagen, du kannst alles lernen, wenn du, und das ist natürlich die wichtige Punkt dabei, bereit bist, den Weg zu gehen. Also es ist nicht 15 Minutes to Fame, ja, ich mache das und ich will das und dann kann ich es manifestieren, sondern du musst halt durch die ganzen brennenden Reifen springen, die dazugehören. Ja, und das wird bei der Bundeswehr auf Gedeih und Verderb gemacht. Ist nicht jeder, der bei der Bundeswehr führt, gut. Aber man bekommt durchaus sehr die Chance, es zu lernen, wenn man möchte.
Ja, sehr stark. Und ich gehe trotzdem mal rein. Ich habe einige Jetpiloten kennenlernen dürfen. Ich habe früher auch so Seminare gemacht, zum Beispiel in Wittmund mit Schülern und habe da so ein bisschen auch mir angeguckt, wie die Eurofighter cool abheben. Ja, ist mega cool. So, und tatsächlich, trotzdem kann ich ja trotz allem Truppengattungsstolz, habe ich ja trotzdem noch ein bisschen zu Jetpiloten aufgeschaut und habe auch erlebt, dass die relativ demütig sind, wo du auch in deinem Buch drauf eingehst. Das heißt, auch wenn ich Top Gun 1 und Maverick, die beiden Filme, total liebe und auch ein Tom Cruise-Fan bin, inwiefern ist dieses Bild, was denn da gezeichnet wird von einem Jetpiloten, zeitgemäß richtig oder wie spiegelt sich das in Wirklichkeit wider?
Also Top Gun 1 ist natürlich sehr ein Kind der 80er. Ne? Und da sind wir sehr viel weiter. Deswegen mag ich von den Charakteren her Top Gun Maverick viel mehr. Aber Maverick selber leider vielleicht hätte es noch durch die Ausbildung geschafft, dann hätten wir ihn irgendwann abgelöst. Er wäre auf jeden Fall nicht weit gekommen, weil wir diesen Mindset, ich nehme mal den 100 Millionen Euro Jet und guck mal, was der kann und dann zerlegt er sich in der Luft, gar nicht brauchen können. Für uns ist das ganz Gemeine in der Fliegerei, dass der Jet unser Ego nicht bewertet. Ja, ich komme ja nicht in der Früh an den Flieger und der Flieger sagt, geil, da kommt die Nicola, die hat 2000 Stunden, ist die beste Jetpilotin ever. Wenn heute ein Berg kommt, fliege ich nicht rein. So, wenn ich an dem Tag in der Sekunde den falschen Input gebe, werde ich zum Feuerball. Und wenn der jüngste, kleinste, unerfahrenste Pilot den richtigen Input gibt, dann wird es richtig und gut ausgehen. Und das ist der Punkt. Deswegen müssen wir da immer bescheiden bleiben, weil wir alle manchmal Fehler machen. Ja, auch der beste aller Piloten ist nicht unfehlbar und kann daneben liegen. Und natürlich liegen die sozusagen schlechten Piloten öfter daneben als die guten, aber wir alle machen Fehler. Und daran müssen wir uns halt sehr, sehr stark erinnern mit der Bescheidenheit. Und wenn wir hier jetzt weitermachen ab dem Punkt, ist ja auch immer wichtig zu sagen, dass egal, wo man steht und wie viel Erfahrung man hat im Führen, in der Wirtschaft, in der Fliegerei, man immer dazulernen kann. Und nur weil ich seit 20 Jahren führe, bin ich nicht der Beste aller Führer. Ja, Quantität ist nicht Qualität. Und dann kann ich noch was dazulernen und das tue ich am besten mit Bescheidenheit.
Sehr schön. Ich fange trotzdem nochmal am Startpunkt an. Und zwar, ich könnte jetzt ja, selbst wenn ich es wollte, ja nicht Jetpilot werden. Das heißt, allein schon durch den Musterungsprozess, Augen, Blombe, keine Ahnung. Was sind so die ersten Gates und die ersten Sachen, die du durchlaufen musstest, um überhaupt in so ein Auswahlverfahren, eine engere Auswahl in die Qualifikationen zu einer Jetpilotin zu werden, durchlaufen?
Ja, tatsächlich würde ich da ein bisschen widersprechen. Es kann fast jeder Jetpilot werden. Der Trick ist nicht, oder der Punkt ist, dass es nicht jeder in der Zeit kann mit den Ressourcen, die die Bundeswehr zur Verfügung hat. Deswegen brauchen wir die Menschen, die schon ein bisschen eine Veranlagung haben, aber mit mehr Zeit und Energie. Gesundheitlich schafft es dann fast jeder. Also gesundheitlich, das ist halt immer so ein Thema, ein bisschen mit Glück. Aber die erste Hürde ist ganz normal Offiziersauswahl bei der Bundeswehr. Und dann gibt's eine Runde Computertests, also kognitive Tests. Wie gut kann ich Mehrfacharbeit? Wie gut kann ich Koordination? Da ist der echte Trick, dass man sich darauf sehr gut vorbereiten kann und sollte. Da sind gemeinerweise die Zocker ja total im Vorteil. Und ich sage gemeinerweise, weil natürlich Frauen im Stereotyp weniger zocken und wir wollen ja auch die Computerspieler nicht total befeuern, aber die können das tatsächlich besser. Dann kommt eine sehr strenge medizinische Auswahl. Das ist halt viel Glück. Also es hilft natürlich, wenn man fit und gesund ist, aber nicht nur. Und dann kommt eine Woche fliegerische Lernprobe. Dann wird man in den Simulator gesetzt und es wird nicht geschaut, wie gut kann ich das schon, sondern wie gut und wie schnell kann ich darin besser werden. Und tatsächlich wäre mir da mein Tipp, du musst gar nicht so gut fliegen im ersten, damit du dann hinten raus eine richtig schöne Steigerung haben kannst.
Mhm. Aber welche Rolle spielt Körpergröße? Da gehst du ja auch ein bisschen auf dein Buch ein. Zum Beispiel das Thema Beinlänge.
Ja, ich gehe da so drauf ein, weil ich so klein bin. Ich bin nur 1,60 Meter groß. Das ist für den deutschen Standard männlichen Offizier nicht direkt Gardemaß. Und eine Herausforderung, weil die Ingenieure natürlich bei den Sitzen irgendwo einen Cut-off machen müssen. Und den haben sie nicht beim Durchschnittsmensch, sondern beim Durchschnittsmann gemacht. Weil eigentlich passe ich natürlich viel besser rein in so ein Cockpit. Und als kleiner, leichter Mensch bin ich eigentlich auch viel effizienter als Pilotin wie als Astronautin. Aber es war immer lustig und immer schwierig. Weil wir Piloten haben auch so taktische Handzeichen, ne? Dass ich nicht drüber funken muss, sondern dann kann ich die Zahl 1 zeigen oder ich kann sagen, jetzt hast du den Lead. Und so hat jeder auch so ein kleines taktisches Handzeichen. Da gibt es so Menschen, dann machst du so einen Hahnkamm auf dem Kopf. Ja, wenn einer eine lustige Frisur hat. Und meins war immer, dass man so die Hände auf Augenhöhe nimmt, ja, als könnte ich so wie Snoopy nicht richtig aus dem Cockpit gucken, weil ich da immer Probleme hatte und immer so ein bisschen mich strecken musste, um links und rechts rausgucken zu können. Aber das muss man da mit Humor nehmen. Jeder hat irgendwas und ich war immer sehr froh, dass meine Hürde da eher körperlich und nicht mental ist.
Wie sieht so eine Ausbildung dann aus? Also wie kann ich mir vorstellen, jetzt bist du ja sehr weit, jetzt hast du ja schon das Thema Raumfahrt, aber so die ersten Schritte und du warst ja auch in den USA zum Beispiel, was ja nochmal eine eigene Liga für sich ist oder nochmal eine eigene Welt für sich. Kannst du so ein bisschen mal abreißen, wie so das dann ablief, dass du von deinem Assessment quasi oder deiner Musterung quasi bis du in einem Eurofighter sitzen durftest?
Ja, das ist schon ein sehr intensiver, auch nervenaufreibender Prozess. Weil allein die Auswahl beginnt man und denkt, die nehmen mich eh nicht. Und irgendwann kommt ja am Ende, ganz stumpf bei der Bundeswehr, so ein Brief, in dem steht, wir haben die Absicht, Sie als Jetpilotin einzustellen. Ich so, wow, wie geil ist das denn? Und dann geht's aber wieder ganz profan los. Grundausbildung, Offiziersausbildung und dann wieder gemeinerweise immer ganz viel Theorie. Wie funktioniert Flugrecht? Was muss ich in Mathe können? Was muss ich in Englisch können? Man muss ein bisschen was mitbringen, aber man kriegt wirklich das meiste beigebracht. Dann geht's in die USA auf ein ganz kleines Flugzeug, so ein ganz kleines Propellerflugzeug. Da geht's dann so langsam los und irgendwann nach Texas an so eine ganz große NATO-Flugschule, 14 verschiedene Nationen. Das ist wie so ein College oder eine Sportuni, ganz viele Amerikaner und Holländer. Aber es ist sehr intensiv, weil es geht immer in drei Phasen. Ich muss gleichzeitig die Theorie machen für die erste. Also wie fliegt das Flugzeug? Wie funktioniert der Motor? Was habe ich für Regeln? Dann bin ich im Simulator und probiere die ersten Flüge aus. Es wird jeder Flug im Simulator zuerst gemacht und dann in echt. Und wenn ich dann schon fliege, kommt für die nächste Phase die Theorie und der Simulator. Und dann, und das sind wir nicht mehr gewöhnt, ist diese ganze Ausbildung 1:1 im Simulator, im Flugzeug, immer ein Fluglehrer, eine Flugschülerin. Das ist total gemein, weil in der Schule kann ich mich verstecken, wenn ich keinen guten Tag habe. Da nicht. Wenn die Fluglehrerin eine Frage stellt, muss ich, nur ich, die Antwort können. Und dann ist es ein bisschen so wie ein performancebasierter Sport. Also in der Theorie ist das Ergebnis 1:1 zur Vorbereitung. Je besser ich vorbereitet bin, desto besser ist die Note. Für einen Flug ist es nur halb so. Wenn ich schlecht vorbereitet bin, wird der Flug auf jeden Fall schlecht. Aber wenn ich gut vorbereitet bin, läuft's gut oder halt auch nicht. Weil da sind 1000 Informationen. Ich muss starten. Ich muss die richtige Geschwindigkeit haben, ich muss in die richtige Richtung fliegen, ich muss auf die richtige Höhe fliegen. Ich muss schauen, dass ich die Funksprüche nicht verpasse. Und dann geht irgendwas schief. So, ich bin auf der falschen Höhe, was mache ich jetzt? Schnell da wieder hin. Während ich aber die Höhe korrigiere, geht mir unter Umständen die Geschwindigkeit verloren. Während ich mich darauf konzentriere, verpasse ich vielleicht einen Funkspruch. Das alles gleichzeitig unter Kontrolle zu haben, das ist da so die erste große Kunst. Und dann landen wir und dann gibt's ein langes, langes Notensheet, sind über 60 Einzelnoten, wo man debrieft wird. Und natürlich, wir sind ja effizient unterwegs. Wenn die Fluglehrerin sehr nett war, dann sagt sie vielleicht einmal, ja, es war ein guter Flug. um dann alles aufzuzählen, was schlecht lief. Die meisten Fluglehrer sagen, so, pass auf, der Start war nichts, ja, dann der Kleinbau, also dass wir in die Höhe gegangen sind, das auch nichts, der erste Manöver, Looping, ja, war okay, aber ein bisschen krumm. Und natürlich debriefen die nur in der Sache. Aber sie gucken mich an und sagen mir, was ich alles scheiße gemacht habe. Und das ist am Anfang schwierig zu ertragen. Und ich war eine ganz normale, gute bayerische Abiturientin und schon eher erfolgsverwöhnt. Und wenn sich dann Menschen hinsetzen und dir jeden Tag 2 Stunden lang erzählen, was du alles schlecht machst und morgen unbedingt besser machen musst, ist es eine harte Charakterschule. Und ich habe da auch durchaus einige Tränen vergossen. Und man weiß ja auch vorher, als wenn die Ausbildung anfängt, weiß ich nicht, kann ich den Job oder nicht? Werde ich eine gute Jetpilotin? Schaffe ich es überhaupt zur Jetpilotin? Und jetzt habe ich ja schon gesagt, jeder einzelne Flug wird bewertet. Und man kann durch diesen Flug durchfallen. Und ich habe 3 Versuche. Und wenn ich das dritte Mal durchgefallen bin durch diesen Flug, wird meine Ablösung aus diesem Lehrgang diskutiert. Das heißt noch nicht zwingen, dass ich unbedingt abgelöst werde, aber es ist ein echt schlechter Zustand, wenn alle Fluglehrer sich treffen und sagen, oh, ob die Nicola hier weitermachen kann. Das ist viel Druck. Man legt sich dann natürlich selber dann noch mehr Druck auf. Wenn ich das erste Mal durchgefallen bin, denke ich, oh Gott, jetzt darf ich auf keinen Fall. Also die Abwärtsspirale ist auch da immer nah. Und das ist so eine ähnliche mentale Schule, wie sie vielleicht Leistungssportler oder Fußballer durchmachen, dass man sich da wirklich im Griff hat und sehr schnell eine breite Brust ja nicht bekommt, sondern faked erstmal. Also fake it till you make it. Ich gehe da rein, ich kann das, ich sag mir das selber, du kannst das, du kannst das, du kannst es. Damit es dann eine selbsterfüllende Prophezeiung wird.
Mhm. Und das ist genau der Punkt, den ich total spannend aus der zivilen Fliegerei und auch der militärischen finde, was, glaube ich, wenn wir jetzt den Transfer in die Wirtschaft machen, nämlich nicht so gut gemacht wird. Es ist, ja, es ist demotivierend, aber das Thema Debriefing. Vielleicht kannst du da so ein bisschen drauf eingehen, was du, das ist jetzt erstmal demoralisierend und gleichzeitig ist es ja im Sinne einer Fehlerkultur oder einer kontinuierlichen Verbesserungsprozesses total wertvoll. Vielleicht kannst du da so ein bisschen drauf eingehen, du hast ja jetzt auch Kontakte inzwischen stark in die Wirtschaft. Wie würdest du das vergleichen? Was hast du mitgenommen aus der Bundeswehr? Was überträgst du auch in zivile oder in den zivilen Führungskontext?
Ja, also ich habe ja Gott sei Dank nicht nur Kontakte in die Wirtschaft. Ich war nach der Bundeswehr erstmal bei McKinsey, einer großen Strategieberatung, in den DAX-Konzernen unterwegs, in der Industrie und in der Forschung. Und ich war wirklich baff, dass da nie gedebrieft wird. Also für mich war das völlig klar, weil du sagst, es ist demoralisieren. Es ist das erste und zweite Mal demoralisieren. Und dann merkt man, hey, wenn wir das konsequent machen und ich das annehme, werde ich kontinuierlich besser. Und wenn ich jedes Mal nur 1 oder 2% besser werde, meistens ist es sogar mehr, was das über die Zeit für eine enorme Verbesserung bedeutet, wie gut ich als Pilotin werden kann, wenn ich das konsequent mache, aber natürlich auch als Führungskraft, als Unternehmer mit diesen Entscheidungen. Und es kostet nicht viel Zeit. Und das war immer das, was mich so baff gemacht hat. Es ist kein großer Invest in Geld, in Ressourcen, in Zeit. Halbe Stunde ab und zu konsequent zu sagen, okay, was wollten wir? Also das erste Wichtige, ich muss wissen, was sind meine Objectives? Was wollte ich eigentlich? Oder in der Planung fürs nächste Projekt, was wollen wir ganz konkret erreichen? In der Wirtschaft manchmal echt die erste schwierige Hürde, weil halt was gemacht wird, ohne konkretes messbares Ziel. Wenn ich die habe, dann haben wir die erreicht. Wenn ja, warum? Weil auch die guten Lessons learned möchte ich ja systematisieren. Es soll ja kein Glück sein. Es ist ja nicht das blinde Huhn, was man im Kopf hat. Das machen wir absichtlich und bewusst genau wieder so. Und was ist warum schiefgegangen? Und dann ist das Wichtige, dass ich das nicht nur im kleinen Führungskreis mache, sondern alle mitnehme, Mitarbeiter. Weil ich gar nicht weiß, ja, was ich nicht weiß, was hat die bewegt, was wissen die vielleicht? Sagen wir mal als Beispiel, wir hatten ein geiles Produkt, wo wir gedacht haben, der Kunde nimmt das voll an und der Launch geht gnadenlos schief. Dann ist ja das Spannende nicht, was meine ich, warum ist das schief gegangen, sondern was wissen die Menschen an der Front, am Kunden, warum das nicht funktioniert hat. Hat es der Kunde nicht verstanden? Hatten wir einfach nicht genug Produkt da? Und es zieht sich so durch als Mindset. Ich habe natürlich jetzt auch öfter mal den Arbeitgeber gewechselt. Und was ich quasi nie erlebt habe, auch bei der Bundeswehr nicht, ist ein vernünftiges Exit-Interview. Dabei ist das das geilste Debriefing ever, weil das ist der erste Moment bei den meisten Mitarbeitern, wo die sich nicht mehr verstellen müssen. Auch das muss ich natürlich als Führungskraft wissen. Bis ich zu einem echten Debriefing komme, brauche ich eine extrem gute Kultur, extrem gute Fehlerkultur. Aber bei einem Exit-Interview, das ist ja nach denen die Sinnflut, da kann ich es vielleicht mal echt rauskitzeln. Und wenn ich den Mitarbeiter nicht halten kann, kann ich es wenigstens für die anderen dann konsequent besser machen. Und da sind so viele verpasste Chancen und es ist so ein cooles Tool eigentlich, um effizient Verbesserungen hinzukriegen.
Ja, da sei die Randbemerkung gemacht, das macht die Bundeswehr aber auch überhaupt nicht und schon gar nicht gut, ne, zu fragen, warum verlassen uns jetzt eigentlich so viele Offiziere auf Zeit jedes Jahr und wollen nicht Berufssoldat werden. Ist eine andere Geschichte, aber das wird halt dort in diesem Kreise halt auch überhaupt nicht gemacht und wäre ja auch spannend. Aber du hast völlig recht, gerade dieses, ich nenne es auch Offboarding, ne, wir investieren ganz viel Zeit in Unternehmen in das Onboarding, erstmal ganz viel, um die richtigen Leute zu finden, dann um die an Bord zu holen, dann fürs Onboarding und beim Offboarding sagen wir, hier ist dein Pappkarton, geh raus. So, ne, aber dass die Leute auch wiederkehren können, dass man guckt, woran können wir als Organisation, als Unternehmen lernen, da fehlt, ich will fast sagen, da fehlt so ein bisschen Mut und auch Kultur, da wirklich reinzugehen, denn viele Leute würden vielleicht auch gerne zurückkommen in Unternehmen, weil man dann merkt, ach, war doch nicht so schlecht der Laden. Du sagst in deinem ersten Kapitel, Talent ist ein Mythos. Warum sagst du das?
Ja, weil ich die Leute dahin stoßen möchte, dass dieses angeborene Talent wirklich nicht so wichtig ist und total überbewertet wird. Natürlich gibt es schon eine gewisse Veranlagung. Die finden wir aber meistens eh heraus, wenn uns Dinge leicht fallen und uns Dinge Spaß machen. Und dann vor allem, wenn man sagt, na, ich bin ja talentiert. Nehmen wir mal Cristiano Ronaldo. Ja, einer der besten Fußballspieler der Welt. Natürlich hat er ein Talent. Aber was den Unterschied macht zwischen all den Kiddies, die mal talentiert waren, mit denen er zusammen angefangen hat, und ihm, ist seine Professionalität und wie viel Arbeit er da reinsteckt. Wie unglaublich professionell der jeden Tag zum Training geht, wie der sich ernährt und wie er das angeht. Weil selbst wenn ich das tollste Talent habe, ich werde es nicht realisieren, wenn ich nicht bereit bin, die Arbeit da reinzustecken. Oder andersrum, wenn ich eine gute Veranlagung habe, muss ich trotzdem bereit sein, diesen ganzen Weg zu gehen und wirklich daran zu arbeiten. Und wir haben diesen Mythos, ja, 50 Minutes to Fame, hat mir mal eine Weile die SDS und Dieter Bohlen. Und dann denkt man, boah, der kann singen, oh, was für ein toller Typ. Dass alle, die da singen können, jahrelang Unterricht genommen haben und üben, und es natürlich nicht deren erster Auftritt überhaupt ist, das sieht man immer nicht. Genauso wie er sagt, oh, ich will ein Start-up gründen und ich werde ein Einhorn, ja, ein Unicorn. Also ich kriege irgendwann eine Bewertung von über 1 Milliarde. Dass die nicht vom Himmel fallen und dass das auch ganz selten, ich würde fast wagen, ob nie, deren erstes Start-up ist, was die gründen. Dass das alles keine Zufälle sind, sondern die Menschen jahrelang Arbeit reinstecken, bis sie das erste Mal sichtbar sind und wir plötzlich sagen, ja, guck, wie der sich dahin gebeamt hat. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt für diese beiden Dinge, eben um zu sagen, ich kann es nicht erwarten, dass es mich irgendwo hinbeamt und ich vor lauter Glück. Aber andersrum auch, wenn ich bereit bin, diese Arbeit da reinzustecken, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, annähernd Sicherheit schon ganz schön weit komme. Vielleicht nicht zu einer Milliardenbewertung, aber ich kann so ein Start-up schon mit Blick und wirklich zielgerichtet zu einem Erfolg bringen, genauso wie mich persönlich.
Ja, also einfach die Messbarkeit von Zielen, ne? Also wie wir es dann auch mit Google, mit Objects und Key Results haben oder im Militärischen, wo man sagt, okay, wir haben Objective, wir haben halt ein Ziel, wir haben ein Zwischenziel etc. Und nur wenn ich weiß, wo ich hin will, kann ich auch den richtigen Weg finden. Du hast etwas, ich finde es schön, dass du das gleich ins zweite Kapitel bringst, weil ich glaube, das ist ein verloren gegangene deutsche Tugend, das klingt jetzt ein bisschen zu doof, kommt ursprünglich, um den historischen Kontext zu machen, eigentlich aus Holland, da haben wir Deutschen oder die Preußen das her, nämlich das Thema Disziplin. Wie wichtig war in deiner Karriere Disziplin für deinen Erfolg?
Das ist immer entscheidend, weil wenn wir aus dem einen kommen und sagen, wenn ich Erfolg haben möchte, muss ich mir überlegen, was ist der Weg und bereit sein, diesen zu gehen. Und der ist nie kurz. Wenn sich das lohnt, wenn ich irgendwas machen möchte, was nicht jeder andere macht, dann ist der Weg lang. Und dann wird das unangenehm und dann muss man mal früh aufstehen und man muss zwangsläufig irgendwann immer Dinge tun, auf die man keinen Bock hat oder die man eigentlich nicht tun möchte. Und dann ist genau dieser entscheidende Punkt Disziplin und Durchhaltevermögen der, der die Spreu vom Weizen trennt. Und dann ist es wieder eben so, ne, so klassisch in der Popkultur, alle sitzen zu Hause und manifestieren das so und wünschen sich das und komischerweise passiert es trotzdem nicht, weil ich auch diese Disziplin nie nicht hinmanifestieren muss, sondern diese Fähigkeit wieder haben muss, mal die Zähne zusammenzubeißen und eben Dinge zu tun, die mir im Moment nicht taugen für das große Ganze. Und da ist immer das Spannende, also ja, okay, aber wie mache ich das? Der erste spannende Punkt ist, dass ich mir wirklich überlegen muss, warum möchte ich dieses Ziel? Ich muss mir meine Ziele clever aussuchen, eben schon mit dem Punkt, das wird eine harte Nummer bis dahin, egal was ich tue, wenn ich Offizier werden möchte bei der Bundeswehr, wenn ich mein eigenes Unternehmen gründen möchte, wenn ich in einem großen Konzern Erfolg haben möchte, das wird Tage geben, die machen keinen Spaß. Und dazu muss ich bereit sein. Dafür muss ich das Ziel lohnen, dass ich dann an dem Morgen denke, ja, scheiße, stehst du trotzdem auf? Und was mir immer geholfen hat, mir eben dessen bewusst zu sein. Ja, auf Englisch oder als Flieger hätten wir immer gesagt, das wird kein Walk in the Park. Ja, oder was haben wir sonst bei der Bundeswehr immer gesagt? Ja, das Leben ist kein Ponyhof. So, es wird diese Tage geben. Und für mich war es dann immer einfacher zu sagen, ja, ja, zum einen, das habe ich in das Buch nicht rein, ich hatte es reingeschrieben, meine Editorin hat es wieder rausgekürzt. Ich bin ein extrem fauler Mensch und ich hasse früh aufstehen. Ich bin eine totale Eule, ich würde am liebsten immer jeden Morgen erst um 9 oder um 10 aufstehen. Das geht natürlich bei der Bundeswehr nicht. Ja, für die Fliegerei, 5.30 Uhr, 6 Uhr spätestens klingelt der Wecker. Aber weil meine Freude und Faszination für das Fliegen groß genug war, habe ich das getan? Da gab es gar keine Frage. Ja, los geht's, aufspringen. Und dann schreibe ich auch eine Szene, wo ich von so einem blöden 5-Meter-Turm springen muss und ich habe Höhenangst.
Und als dann Fliegerin ist Höhenangst, so, ist ja auch spannend.
Ja, ist tatsächlich relativ weit verbreitet bei Piloten. Es ist so eine Kontrollverlustangst eigentlich. Ah, okay. Ne? So, und ich mag diesen freien Fall da nicht und es ist alles blöde. Und auch heutzutage, ich habe das inzwischen überwunden und ich würde auch sagen, denn ich springe ja auch vom 10-Meter-Turm, wenn sich das für mich lohnt. Wenn du jetzt sagst, springen, würde ich sagen, auf gar keinen Fall, kommt nicht in die Tüte und sagst, pass auf, springst vom 10-Meter-Turm, darfst ins All fliegen, du könntest gar nicht gucken, so schnell bin ich da oben. Ja, und das verstehen ja alle. Ja? Und genau so muss man sich diese Situation hinbauen, wenn man es möchte. Und sich selber beobachten, wenn ich sage, jetzt habe ich 10 Tage hintereinander für dieses Ziel gar keinen Bock gehabt aufzustehen und ich habe nichts gemacht. Dann ist es vielleicht das falsche Ziel. Da muss man die Dinge mal clever angehen und sagen, was bringt dich denn dazu, morgens, auch um 5 Uhr, freudig aus dem Bett zu springen? Und dann verfolgt man das.
Ja, stark. Du bist in extremen Situationen gewesen. Also ich sage, in dem Moment allein schon, wenn du mit einem Jet bist, was, wie schnell fliegt?
Oh, also wenn man möchte, fast Mach 2, zweifache Schallgeschwindigkeit. Üblicherweise, wenn wir so über Deutschland unterwegs sind, wenn man auch mal im Tiefflug unterwegs ist, 420 bis 480 Knoten, das sind dann so 800 oder 900 km/h.
So, Wahnsinn. Das ist ja eine Belastung für Körper und Geist, also Stress. Und gleichzeitig sage ich immer, Stress macht dumm. Das heißt, wenn man gestresst ist, hat man diesen Tunnelblick. Das heißt, man ist ja nicht her. Man ist nicht so steuerungsfähig in seinem eigenen Organismus, wie man es vielleicht sein sollte. Wie bleibst du gelassen? Also wie kommt man da quasi, du hast so eine schöne Überschrift, mit Seneca in die Zentrifuge?
Also zum einen, das Erste, ich beschreibe das immer so ein bisschen, weil man muss am Anfang in der Bundeswehr, muss in die Höhenkammer, muss in die Zentrifuge und wird da so durchgewaschen, durchgedrückt. Und ich fand das alles immer unlustig und war extrem nervös, weil es war unbekannt und ich wusste nicht, ob ich das hinkriege. Und irgendwann habe ich gelernt, auch diese ganzen sich Vorsorgen machen und vornervös zu sein, ist total sinnlos. Anstatt zu sagen, jetzt gucke ich mir das einfach erstmal entspannt an und dann werden wir es schon sehen. Und nur wenn sich's lohnt, fahre ich hoch. Ja, wenn man dann feststellt, oh, das ist wirklich unangenehm, dann kann man mal ein bisschen liegen. Und es stimmt, Stress macht dumm, wobei ich es gar nicht so formulieren würde. Ich nehme Stress sehr gerne sehr positiv an, weil unser Körper möchte uns damit ja eigentlich helfen. Es ist eine Überlebensreaktion. Ne? Früher hat er gesagt, oh, der Löwe kommt, der Säbelzahntiger, hochfahren, Adrenalin, Blut ins Gehirn. Und heute ist halt der Tiger oder der Löwe sieht halt aus inzwischen wie ein Fluglehrer. Oder wie die Chefin, die reinkommt, die was will. Oder ne, der Personalmensch bei einem Auswahlgespräch. Und ja, es ist nicht so günstig, wenn ich dem einen auf die Nase gebe. Also muss ich meinen Stress unter Kontrolle bringen. Und das ist eben das Erste, wenn man nicht diese Untergangsszenarien im Kopf haben. Was mir extrem geholfen hat, dass jeder von uns sehr anpassungsfähig ist. Klar, das erste Mal in dem Jet, boah, das ist total aufregend und da passiert alles. Und egal wer von uns das 100. oder das 1000. Mal in einem Jet, wenn ich 1000 Montage hintereinander Eurofighter geflogen bin, dann fahre ich nicht mehr so hoch, dann habe ich einen 80er Puls. Das erste Bewerbungsgespräch im Leben, es macht einen brutal nervös, es geht kaum anders. Im 100. Bewerbungsgespräch erzähle ich zum 100. Mal, wer ich bin und was ich kann, dann ist das tiefenentspannt. So, das ist das eine. Das andere, was ich da extrem, wir haben inzwischen so eine Kultur, die auf Empörung ausgerichtet ist, wo es en vogue ist und in immer sofort hochzufahren, sich immer zu empören und zu meckern und laut rumzuschreien. Das bringt uns alle nicht weiter. Das kommt davon, weil Clickbait für Journalisten funktioniert. Ne? Wir finden das alle geil, boah, und dann müssen wir uns aufregen und der und... Und ein bisschen mehr Gelassenheit und die Dinge einfach erstmal abzuwarten, so, okay, was steckt denn wirklich dahinter, das würde helfen. Und das ist auch im Jet so. Meine erste antrainierte Reaktion mit Übung, mit Exposure, dass ich es oft gemacht habe, wenn eine rote Lampe angeht, ist, naja, ich mache halt mal die rote Lampe aus und dann gucken wir einfach mal. Und dann atme ich ganz bewusst tief durch, um meinen Körper wieder runterzuholen. Es ist gar kein Löwe da. Und ich spreche auch so, wie ich jetzt gerade spreche, weil das Piloten so cool klingeln auf dem Funk. Natürlich, aber warum ist das denn das Coolste für uns? Weil wenn ich ganz ruhig und bewusst und tief gelassen spreche, bringe ich mich auch wieder runter und kann weiter denken. Deswegen ist das bei uns so in. Und auch das kann man üben. Das ist auch wieder fake it till you make it. Ich habe innen einen 180er Puls. Okay, du musst irgendwas tun. Auch als Chefin, wenn ich dann sage, okay, ja, so die Landung auf dem Hudson, Captain Steinberg, kann man sich anhören, okay, wir haben beide Motoren verloren, wir werden jetzt auf dem Fluss landen, dann denkt mein Körper, naja gut, so schlimm kann es nicht sein. Und alle außenrum, alle meine Mitarbeiter denken sich, okay, also du, wenn die so ruhig bleibt, so schlimm kann es nicht sein. Wir sind ja auch Herdentiere. Und damit kriege ich, das ist ein einfacher Trick, die Situation schon wieder ganz gut unter Kontrolle. Und dann warte ich, bis der Rest vom Gehirn anspringt. Okay. Dann hilft es natürlich, wenn ich immer so Dinge habe, an denen ich mich entlanghangeln kann. Schauspieler auf der Bühne haben eine Routine. Ich im Cockpit auch. Wir fangen mal links an und gucken nach rechts, was ist passiert. Und so kann ich das im Büroalltag natürlich auch mal sagen. Trinken wir erstmal einen Kaffee, atmen und dann gucken wir weiter. Oder ich nehme mal eine Checkliste zur Hand. Ja? Oder ich erzähle erstmal allen anderen, was passiert ist. Und so kann ich mich dann wieder runterbringen und arbeitsfähig machen.
Ja, also da finde ich tatsächlich diesen Spruch, den habe ich sehr verinnerlicht, von der Bundeswehr, diesen Dreiklang: Ruhe bewahren, Blutung stillen, Schock bekämpfen. Ne, das kommt zuerst aus der Erste Hilfe, aber diesen so ein Glaubenssatz in stressigen Situationen ist genau das. Atme erstmal durch, regulier erstmal dein System runter und dann wirst du wieder handlungsfähig auch in stressigen Situationen. Du gehst beim Thema Entscheidungsfindung unter Druck richtig handeln auf eine Entscheidungshilfe ein, die nennt sich Foredeck. Und die finde ich total super und ich glaube, die kann man auch super übertragen. Magst du uns so ein bisschen was darüber erzählen, was dahinter steht?
Ja, sehr gerne. Also ich habe zwei Sachen, weil das ist lustig, die Militärpiloten haben tatsächlich nur 3 Schritte, weil wir festgestellt haben, wir können uns nicht mehr merken. Die zivilen Piloten, die oft auch ein bisschen mehr Ruhe haben, die haben sich 6 Schritte gegeben, wobei es im Prinzip immer das Gleiche ist. Die ersten 3, also das Four, ist Facts, Options und Risks. Das ist, wie bewerte ich die Situation? Ja, irgendwas hat sich verändert, ist schiefgegangen oder ist jetzt neu und unerwartet. Dann mir wirklich erstmal die Fakten anzugucken, ohne die Bewertung. Ja, wenn einer schon sagt, Chef, das kannst du dir nicht vorstellen. Erstmal, was ist passiert? Was sehe ich denn wirklich objektiv? Und dann sagen, okay, was habe ich für Optionen? Und auch da so klassisch wie im Brainstorming, die erstmal nicht bewerten, sondern erstmal alle sich angucken, was kann ich machen? Und dann jeweils für die Optionen sich die Risiken angucken und bewerten, so welches Risiko möchte ich eingehen? Ne, Lagebeurteilung gibt es auch bei der Bundeswehr. Und das wirklich möglichst objektiv. Und dann, und das ist das Essentielle fürs zivile Business, Decision, Foredeck, Decision, Execution, Check, die entscheide dich. Und die Entscheidung, die du triffst, die muss irgendwie die Situation beeinflussen, sonst gilt es nicht. Also sich zu entscheiden, noch ein Meeting einzuberufen oder die E-Mail nochmal weiterzuleiten an 5 andere in CC oder nochmal eben in Council oder in all, das gilt nicht, sondern die Entscheidung, was zu tun. Dann die Execution ist auch wirklich zu tun. Und dann der Check, natürlich, dann überprüfe ich, wie haben sich denn jetzt die Fakten geändert? Und dann darf ich auch wieder neu anfangen. Man darf ja auch sagen, okay, es ging nicht in die richtige Richtung, wir probieren den nächsten, den neuen Ansatz. Was da auch ganz wichtig ist, was viele Menschen verwechseln, ist die Entscheidung, die bewusste, dass wir nichts tun oder noch nichts tun oder an unserer Position mal kurz verharren, ist was anderes, als sich nicht zu entscheiden. Ja, weil egal, was ich tue, wenn ich mich nicht entscheide, wird die Situation mit mir Achterbahn fahren. Das war natürlich für uns im Flieger das Wichtigste und mit die wichtigste Lektion für die jungen Flugschüler. Entscheide dich. Am Ende ist mir egal, wie du dich entscheidest. Hauptsache, du kommst ins Doing und fängst mal an, was zu tun, was die Situation irgendwie beeinflusst. Und dann schauen wir und dann korrigieren wir das nach. Am schlimmsten sind die, die sich nicht entscheiden können. Und wir kennen das alle so passiv, so schlapp. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ja, vielleicht. Und dann nervt uns das alle. Aber im Business, wenn wir das formalisieren, also nee, du entscheidest, nee, das muss auf einer höheren Ebene entschieden werden. Das ist genauso schlimm. Und das müssen gerade große Konzerne ganz bewusst bekämpfen und die Entscheidungsfähigkeit wieder so weit nach unten wie möglich, ja, an die Front, würden wir sagen, wie nur irgendwie möglich delegieren, dass alle möglichst schnell wieder ins Tun kommen.
Ja, das ist stark. Wenn wir uns das Thema Teambuilding anschauen, Teams, du bist ja keine Einzelkämpferin im klassischen Sinne, sondern du bist ja auch abhängig von Buddies, Co-Piloten, ich nehme mal einen Waffensystemoffizier oder sowas noch. Ja. Vielleicht kannst du so ein bisschen drauf eingehen. Du kannst ja die Teams ja nicht aussuchen, sondern du kriegst im Zweifel auch einen Steve vorgesetzt, einen Mormon. Wie ist das? Was speist Teams zusammen? Was sind so deine Erfahrungen? Wie wird man ein leistungsfähiges Team?
Ja, es gibt da einige Mythen, ne, mit denen auch andere Menschen sehr viel Geld verdient haben. Zum Beispiel, dass du so unerschütterliches Vertrauen im Team brauchst, dass alle sich richtig gut kennen müssen, dass du so eine Bindung hast und dann kann man an einem Strang ziehen. Es ist ein wunderschönes Bild, ist auch ganz toll, wenn es so funktioniert. Es ist leider sehr oft realitätsfern, weil ich Ad-hoc-Teams bilde, weil wir neues Team sind, weil Menschen gehen, weil Menschen kommen und weil man nicht jeden mag. Also ein klassisches Team hat was? 10, 20 Mitarbeiter normalerweise. Und für mich war das immer so, von den 20 in meiner Staffel, in meinem Team, in meiner Klasse mochte ich 10 oder 12, ja, ihr seid coole Typen. Und ein paar denkst du, ja, wir haben jetzt keine Wellenlänge, aber schön, dass du auch da bist. Und bei 2 oder 3 denkst du, ja, okay, na gut. Das macht aber nichts. Und das ist die Kernbotschaft. Wenn ich es schaffe, diesen Team-Spirit hinzukriegen, muss ich sagen, okay, wir haben diese Sache, eine richtig starke Ergebnisorientierung, für die ziehen wir gemeinsam an einem Strang. Und ich nutze wahnsinnig gern Fußball. Ja, wenn wir jetzt sagen, hey, deutsche Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft, finden die sich alle 23, die da mit dürfen, total geil? Wahrscheinlich nicht. Also wir gemeinsam gewinnen den Titel? Yes. Das ist doch ein Thema, unter dem sich alle vereinen können und auch ihre zwischenmenschlichen Differenzen mal beerdigen. Das ist aber die Führungsaufgabe, dieses Thema zu finden und vorzugeben. Zu sagen, was ist denn der Kern eures Teams? Und sich dann schon wieder im Einzelnen, jeder für sich, in den Sinn dieser Sache zu stellen und das Ego und das eigene Karrierestreben, sagen, wir kommen ja eh alle am weitesten, wenn wir gemeinsam den größten Erfolg haben. Die Erkenntnis ist, okay, ich nehme mich mal kurz zurück, okay, dann laufen wir gemeinsam füreinander, miteinander. Und da ist ja dann immer das Spannende und man kann das auch gut testen, wenn man in so ein Team so ein Problem reinwirft. Und du kannst auch nur in den Teamraum in überquellenden Mülleimer stellen. Ja, das geht mich nichts an, das ist die Aufgabe von irgendwem anders. Sag, ja, egal, was wir für ein Thema haben im Team, ich löse das, ich mache das, ich tue, was ich sehe. Ja, ich nehme den Ball an. Der Pass ging aber eigentlich zu wem anders. Der hat den nicht angenommen. Das ist immer das Spannende. Das ist auch das Spannende für sich selber. Ne? Dann wieder im Debriefing. Finden die Menschen konstruktiv einen Weg nach vorne oder Ausreden? Ja, ich konnte nicht. So, und da ist für uns dieses Thema, auf Englisch, im Fancy würde man das immer Accountability und Ownership nennen, aber füreinander, miteinander. Übernehme ich Verantwortung für das Team? Also, ja, das habe ich nicht richtig gemacht. Da können wir noch nachsteuern oder nicht. Und dann kann ich, man kann das schon beeinflussen. Das ist eine kleine Pflanze, die muss man hegen und pflegen. Ich gebe ein klein bisschen Vorschuss. Ich gebe mal zu, dass ich was nicht richtig gemacht habe und mach mal was Kleines weg oder übernehme was Kleines, was eigentlich die Aufgabe von jemand anders ist. Und bevor ja so diese Dynamik, ne, Dankbarkeit, so, oh cool, oh Gott sei Dank, der hat mich gerettet, dann rette ich ihn das nächste Mal. Oh, der hat das für mich gemacht, dann tue ich das für ihn. Und es gibt immer ein bisschen mehr und es gibt auch ein bisschen mehr Vertrauen und Arbeit für das Team. Und so kann man das nach oben drehen. Und ich habe eben, da bist du ja gerade drauf eingegangen, im Buch dieses Beispiel, dass wir da mit Mormonen zusammengearbeitet haben. Es ist völlig religionsunabhängig. Es geht nur darum, dass ich auch mit Menschen, die komplett unterschiedliche Werte haben, also wo man nur im ganz basic und sonst gar nicht übereinstimmt, die wirklich andere Dinge wollen im Leben, trotzdem ein total gutes Team formen kann, wenn man sich füreinander, miteinander unter dieser Sache vereinigt.
Genau, also das finde ich vielleicht nochmal, also ich bin großer Freund von Gamification im zivilen Ansatz, dass man wirklich auch Teambuilding-Maßnahmen macht etc. Und gleichzeitig finde ich es völlig legitim, dass man sagt, okay, mein Kollege muss nicht mein bester Freund sein. Also dass man das schon auch trennen kann, dass man Hochleistungen erreichen kann, auch ohne jeden Abend mit dem Bier trinken zu gehen oder zum Fußball gehen zu müssen. Was ich ja sehr spannend und nochmal für dich, also für die Zuhörerinnen finde, dass du ja da für mich ein riesen Role Model bist. Also ich glaube, jede Frau bei der Bundeswehr hat es erstmal nicht leicht. Das heißt, es ist ein männerdominierter Laden grundsätzlich. In bestimmten Bereichen können sie es leichter haben. Aber wenn es darum geht, Autorität zu entwickeln, und da gehst du sehr schön in deinem Buch drauf ein, das ist so, was man so in den ersten Führungslehrgängen lernt. Das heißt, es gibt diese formale Autorität, es gibt die fachliche Autorität und die persönliche Autorität. Und ich finde aber spannend, dass du dich da wirklich mal auch getraut hast, festzunageln, dass du eine prozentuale Aufteilung machst. Und da würde mich interessieren, wie bist du eine gute, sehr gute, herausragende Führungskraft geworden? Was braucht es da, wenn man so diese drei Säulen formal, fachliche und persönliche Kompetenzen der Autorität anschaut?
Naja, auch wieder durchs Scheitern. Deswegen nehme ich auch so viele Beispiele des Scheiterns in meinem Buch und auch sonst im Leben, weil man da ja immer am meisten lernt. Und klar, so im Klassischen ist ja immer Autorität, also ich bin neue Führungskraft, ich muss erstmal auf den Tisch schauen, meine Dominanz etablieren und sagen, so, und ich sage jetzt hier, wo es lang geht. Und wenn dann jemand eine andere Idee hat, dann muss ich den erstmal niedermachen, um klarzustellen, aber ich bin hier die Chefin. Vor allem, ne, 1,60 Meter klein, damals noch eine junge Frau. Da ist die gefühlte Gefahr, dass mir das Wasser abgegraben wird, ja sehr hoch. Also muss ich mit möglichst viel Druck antworten. Und das kann nur schiefgehen. Zum einen, man muss so führen, wie es zu einem passt. Weil wenn man unauthentisch führt, und authentisch ist ein Wort, das ich eigentlich gar nicht mag, aber wenn man sich verstellt und so tut, weil man meint, man müsste, dann merken die anderen das, dass das irgendwie eine Diskrepanz hat und irgendwie komisch ist und dann ist man auch unten durch. Was man natürlich auch wieder einfangen kann. Und deswegen war für mich immer dieses Nette. Natürlich, ich brauche oder es hilft, wenn ich ein kleines Stückchen formale Autorität habe, damit ich das, was wir beschließen, was wir tun wollen, auch nach oben durchsetzen kann. Ja, dass ich diese Verantwortung habe. Deswegen hilft dieser kleine Teil, aber wir auch, kennen auch alle genug informelle Führer. In jedem Team gibt es Menschen, die haben keinerlei formale Autorität, natürlich trotzdem was zu sagen. So, warum?
Also formale Autorität, nur zur Klärung, ist quasi per Dienstgrad, Dienstposten.
Genau, aufgrund Stelle, der Höhe. Was genau, auf deiner genau, Visitenkarte steht. Genau. Ne? Steht drauf, bist Chef, bist Abteilungsleiter. So. Und natürlich hilft es, Abteilungsleiter zu sein, weil ich dann ja auch in meiner Struktur diese organisatorische Autorität habe. Wenn ich aber umgekehrt zu meinen Jungs dann sage und Mädels, weil ich Abteilungsleiter bin, weil ich Hauptmann bin, dann wird es dir im Zivilen normalerweise passieren, dass die Menschen das dann schon nochmal machen. Ich würde auch denken, selbst beim Heer, weiß ich nie, machen die Menschen dann, führen den Befehl schon nochmal aus, grummeln, wir kennen es alle innerlich. Warum? weil wir alle glauben, wir sind gut und wir wollen gehört und gesehen werden. So, das Schöne für mich war immer bei den Jetpiloten, die grummeln nicht vor sich hin. Die machen instant Revolution. Selbst der 21-jährige, ganz neu junge Jetpilot darf alleine ein 100-Millionen-Euro Kampfflugzeug fliegen. Wenn ich dem Befehl gebe, auf den der keinen Bock hat, den er nicht versteht, dann zieht er unter dem Absingen dreckigster Flüche davon. Ja, also, das werden wir hier nicht wiederholen, aber das wird sehr laut und das wird sehr deutlich. Das ist ein geiles Feedback. Sagen, ich muss die Menschen mit ihren Kenntnissen sehen und abholen und sagen, hey, ich sehe dich, ich weiß, was du für eine Expertise hast, ich binde dich ein. Und selbst wenn wir jetzt was machen, der du nicht der Meinung bist, nehme ich mir die Zeit, dir das zu erklären. Das heißt nicht, dass jeder ständig mitschwabbeln darf, aber dass ich die sehe und mit ihren Ängsten und Nöten und Bedürfnissen abhole. Wenn ich dafür die Zeit nicht habe, was ja manchmal passieren kann, dann muss ich das vorher machen oder zwingend hinterher und mich erklären. Und dann ist ja immer so, wem folgen wir gerne? Menschen, die Ahnung haben von dem, was sie tun. In der Bundeswehr wird ehrlicherweise auch nicht immer der beste Pilot zum Staffelkapitän. Es gibt eine einzige Luftwaffe auf dieser Welt, die machen die besten Leute immer zu den Chefs, das sind die Israelis. Und zwar ganz konsequent, weil die es machen müssen. So, und es hilft schon. Der Chef, die Chefin muss nicht immer der beste Experte im Team sein. Aber wenn ich eine fachliche Frage habe, wenn ich als junger Mensch Anleitung möchte, dann ist das schon schön, wenn ich da einen Chef fragen kann. Ich sage, ja komm, der hat eh keine Ahnung. Und gerade bei der Bundeswehr, auch im Zivilen. Wenn man die Chefin veräppeln kann, wenn ich der ein X für ein U vormachen kann, wenn ich der richtig schlechtes Arbeitsergebnis als die geilste Scheiße verkaufe, dann habe ich keine Autorität mehr. Also ich muss das schon bewerten können. War das gut oder nicht? Passt es ungefähr oder nicht? So viel fachliche Autorität muss ich haben. Und dann das Persönliche. Das heißt nicht, überhaupt nicht, dass die Menschen mich mögen müssen. Aber wenn sie sagen, oh, jetzt kommt eine Krise oder es wird schwierig, ich weiß nicht, wie das geht. Wenn die das Gefühl haben, wenn sie mir folgen, dann wird es ihnen gut gehen. So ein bisschen wie wenn ich sage, wir laufen auf den Berg. Wir beide, wir gehen auf den Mont Blanc. Oh, es könnte kalt werden, es könnte stürmen, es könnte Eis geben. Sagst, boah, ich muss meine Bergführer nicht mögen, aber ich muss schon das Gefühl haben, wenn ich ihr folge, komme ich aus der Nummer wieder gut raus. Dann geht's mir gut. Wenn wir als Team einen Fehler machen, dann wird sie sich vor mich stellen und Verantwortung übernehmen. Da werde ich nicht alleine hingehangen, sondern ich werde geschützt. Dann habe ich einen geschützten Raum hinterher, in dem ich mich ausleben kann. Und wenn ich aber einen Erfolg feiere als Mitglied, dann lässt sie mich den auch feiern. Dann werde ich dieser Person folgen. Sage, da geht's mir gut. Ja, in der Bundeswehr hatten wir auch immer eine Fürsorgepflicht, sehr, sehr klar definiert von den Vorgesetzten. Gibt's witzigerweise im Zivilen auch. Das haben dann nur nicht alle Führungskräfte mitgekriegt. Und genau darum geht's, dass ich dafür sorge, zuverlässig vorhersehbar, dass es meinen Mitarbeitern gut geht, dann folgen die mir auch.
Stark. Ja, also es gibt den schönen Dreiklang vom Zentrum für innere Führung: vorangehen, reflektiert sein und fürsorglich sein. Und das finde ich immer ganz schön. Das kann man sehr schön in Zivile adaptieren. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Credo für eine gute und gesunde Führung. Ich habe noch einen letzten Themenbereich, den ich mit dir tangieren will. Und zwar geht es um Risiko, Risikofreude, Risikomanagement. Und dem widmest du ja auch ein Kapitel in deinem Buch. Wie gehst du mit Risiken um? Wie analysierst du? Wie bewertest du? Und wie entscheidest du auch, welche Risiken man eingehen kann, darf, sollte, muss, etc.?
Yes, das ist ein sehr spannendes Thema, weil es im ersten extrem philosophisch ist. Ne? Was ist mir in meinem Leben Risiko wert und was nicht? Manche im Stereotyp meinen immer, ah, die ist Jetpilotin oder Astronautin oder Hubschrauberpilotin, die ist ein Adrenalin-Junkie. Und ich will im Leben nicht Bungee springen gehen, zum Beispiel. Davon abgesehen, dass ich Höhenangst habe. Aber ich bin auch eben nicht so der Typ, der sich so gerne überwindet. Wir hatten es ja schon mit dem 5-Meter-Turm und da musst du da runterspringen. Nee, eigentlich lieber nicht. Und ich bin durchhaltefähig, aber ich bin jetzt auch nicht so geil auf Schmerzen. Ja, also sich dann irgendwie als Skifahrer in irgendwelche Kicker zu hauen, das war auch immer nicht meins. Aber man sagt, okay, Jetfliegen an sich hat schon eine gewisse Gefahr. Möchte ich das prinzipiell machen oder nicht? Ja, je nachdem, die deutsche Luftwaffe ist da sehr gut unterwegs. Wir haben vielleicht ein oder zwei
Prozent Ausfälle über die Zeit, die Amerikaner viel, viel, viel mehr. Ist es mir das wert? Oder in der Raumfahrt, wenn ich mich dann auf eine Rakete setze, ja, 2-3% Wahrscheinlichkeit, dass das schief geht. Das hört sich jetzt wenig an im Talk. Das heißt, 3 von 100 sterben. Das ist schon ganz ordentlich, ja. Da muss ich halt den persönlichen Nutzen für mich und mein Leben dahinter stellen. Und es ist eine sehr philosophische Frage. Was möchte ich? Bin ich bereit, für ein aufregendes Leben unter Umständen ein kurzes Leben in Kauf zu nehmen? Oder möchte ich, und das ist auch okay, bewusst lange und langweilig? Und das kann nicht jemand anders für dich entscheiden. Das muss man selber entscheiden. Und mein Ding war immer, ja, Qualität vor Quantität. Also am liebsten lange und aufregend. Aber wenn lang und aufregend nicht geht, dann halt bitte trotzdem aufregend. Mit bisschen was erleben, dass sich dieses Leben auch gelohnt hat. Für mich persönlich bedeutet es, Jetfliegen war es mir wert, Rakete ist es mir wert, paar solche Dinge. Aber, und es ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Adrenalin-Junkie-Piloten sind tote Piloten. Auch Maverick ist ein toter Pilot, der überlebt es nicht. Und ich hätte eben am liebsten schon ein langes Leben. Und dann muss man sich, wenn man riskante Dinge tut, in der Sache, im Kleinen, im Alltag, wirklich sehr konzentrieren und sehr, sehr viel tun, um das Risiko zu vermeiden. Ja. Das ist genauso, wenn ich sage, Unternehmensgründung, das finde ich auch mal total spannend. Wie gehen wir mit so Startups um? Wann lohnt es sich zu gründen und wann nicht? Und philosophisch, ja, habe ich das Zeug dazu? Ist es mir das wert? Habe ich Geld, das ich einsetzen kann, das unter Umständen auch weg sein darf? Wie viel Risiko gehe ich ein? Super. Aber dann, wenn ich es wirklich tue, wenn ich gründe, dann muss ich doch clever sein. Dann kann ich doch nicht in jeder einzelnen Business-Entscheidung all in gesehen, jetzt setze ich es aufs Spiel, jetzt setze ich es aufs Spiel, sondern dann sagen, okay, jetzt clever und mit Gehirn vorgehen, damit es was wird.
Super. Ja, fällt mir nur noch der Exkurs ein. Ich war auch eher der Iceman-Fan in Top Gun, das heißt Val Kilmer, weil der hat ja die Trophäe auch gewonnen, darf man nicht vergessen. Warum? Weil er diszipliniert und kameradschaftlich geflogen ist. So.
Ja, also der erste Film, die Fliegerszenen sind geil. Ich fand den immer eine Katastrophe, weil Mavericks WSO stirbt, kommt ums Leben und er wird trotzdem als Held gefeiert. Sie haben das so hin konstruiert, dass es nicht so ganz sein eigener Fehler war. Ja, what the fuck? Also, wenn jemand aus deinem Team ums Leben kommt, dann machen wir bitte keine Heldenfilme mehr über dich. Ne? Also auch wenn das passieren kann. Aber so und diese Macho-Attitude, da sind im zweiten Film sind da ein paar coolere Charaktere mit dabei. Oh, da mag ich auch immer die WSOs. Was ich immer sehr schade finde, das ist immer so in diesem Ding Team. Ja, die Piloten sind ein Team und das ist ein wichtiger Aspekt. Aber ein Pilot geht nicht fliegen ohne Techniker. Die Anzahl Menschen, die wir mit einer guten Ausbildung brauchen, ja, mit technischem Verständnis, Handwerker zum Verhältnis Piloten, ist irgendwie 1000 zu 20, ja. Und die werden nicht gesehen, weil an einer Maschine rumschrauben kann man nicht oft in so einen geilen Film machen. Es ist aber essentiell. Ohne die gehe ich null fliegen. Und ich beschreibe das ja auch mal kurz. Wir müssen auch nett sein zu denen. Und bei der Bundeswehr haben die tatsächlich genug, Gott sei Dank, Arsch in der Hose, dass man auch mal nicht fliegen geht, wenn die keinen Bock auf einen haben, weil man sich zu viel daneben benommen hat. Das passiert einem im Rest des Lebens sonst selten. Ja, wenn einen der Innendienst nicht mag. Und dann wundert man sich immer, warum. Warum, wir kriegen immer die anderen den Vorzug. Warum werden die immer nett behandelt? Naja, weil du halt auch einfach mal nett sein könntest. So.
Ist auch nochmal ein schöner Appell. Seid nett zueinander. Ja, Nicola, ich hätte, glaube ich, jetzt noch vielleicht nochmal, wir haben die Folge ja genannt, wie wird man Jetpilotin und Astronautin? Auf die Astronauten sind wir jetzt gar nicht eingegangen so stark, finde ich aber völlig legitim. Aber vielleicht in der Zusammenfassung unseres Gesprächs, was sind so die Erfolgsfaktoren oder was braucht man, um Jetpilotin oder Raumfahrtpilotin zu werden?
Naja, ich kann das schon noch kurz zusammenfassen. Wie wird man Astronautin? Ich muss mir anschauen, was sind die formalen Voraussetzungen. Ich brauche zum Beispiel ein Masterstudium, Medizin, Technik, irgendwas. Da muss ich bereit sein, das zu tun und mir das zu holen. Dann muss ich Spaß am Leben haben und ein bisschen aufregendes Leben leben, damit ich mir Stressresistenz antrainiere, Entscheidungsfreudigkeit, wie ich das mache, ist völlig egal im Leben. Ob ich gerne auf Berge renne, ob ich das im Business mache und mir es da gebe, im Operationssaal, sonst Expeditionen machen, aber Exposure, je mehr ich Dinge übe, desto besser werde ich in ihnen. Und dann muss ich mich trauen, auch Ja zu den Dingen zu sagen, die ich möchte. Und dann kommt eine Auswahl, dann muss ich mich bewerben und dann muss ich auch alle Stops loslassen, sagen, so, jetzt gebe ich da mal Vollgas und schaue einfach, wie weit ich komme. Und mein Trick in der Astronautenauswahl war, dass ich sie entspannt genossen habe. Das ist einfach cool. Der Weg, dass ich bei einer Astronautenauswahl mitmachen darf, ist doch total abgefahren. Und wenn es nichts wird, dann habe ich noch tausend andere Möglichkeiten im Leben. Und mit der Gelassenheit habe ich es dann ja tatsächlich bis zum Ende geschafft. Und dann gibt es halt immer diese Aufs und Abs im Leben, dass Deutschland dann gerade keinen Platz hatte, dass ich jetzt Reserveastronautin bin und das wieder abwarten darf. Und dass man da auch manchmal ein bisschen Geduld braucht, bis es dann wirklich sich wieder materialisiert.
Genau, das Thema Resilienz haben wir jetzt nicht beleuchtet, ist aber auch nochmal ein Kapitel in deinem Buch. Aber gibt es noch etwas, was wir jetzt nicht besprochen haben in dem Podcast, wo du sagst, hey Danny, um das Ding rumzumachen, müssen wir das gerne nochmal besprechen. Das hat mir noch ein bisschen gefehlt.
Nein, ich fand, es war jetzt ein sehr schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür. Aber es ist immer das, ja, ein bisschen verschiedene Samen säen. Und wir haben das viel in der Musik, so one shot und du musst das und andere Mann. Wenn man clever genug ist, gibt's immer 5 oder 10 oder 100 Wege zum Ziel. Es ist nie nur der eine. Es gibt auch 100 Wege dazu, eine gute Führungskraft oder ein gutes Teammitglied zu werden. Und jeder von uns kann clever genug sein, um seinen Weg da zu finden, wenn er möchte.
Sehr schön. Jetzt habe ich die klassische Überleitung, jetzt kommen noch ein paar persönliche Fragen, aber im Prinzip war das alles schon ein sehr, sehr persönlicher Teil. Nichtsdestotrotz werden die Fragen vielleicht noch ein bisschen persönlicher. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Dass die Menschen wieder deutlich netter sind und sich füreinander interessieren. Deswegen sage ich, gut zu führen ist in Deutschland extrem einfach, weil wir so viel schlechte Führung haben. Und die Menschen, die man führt, als Menschen zu sehen und wahrzunehmen und denen den Raum zu geben, gut zu arbeiten, das ist der Schlüssel zum Erfolg.
Cool. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz, erreicht zu haben?
Zwei Dinge. Zum einen auf meine Zeit als Fluglehrerin, weil das fast alle meiner Flugschüler heutzutage richtig gute Piloten sind und es wieder weitgeben. Das erfüllt mich sehr mit Stolz. Und ich habe dann nach meiner Jetpilotenzeit beschlossen, dass ich wahnsinnig gerne Hubschrauberpilotin sein möchte, was aber was ganz anderes, was eine komplett neue Ausbildung bedeutet und einen langen Weg. Und dann habe ich mir mit 35 gedacht, na komm, wenn du bis 45 auf dem Rettungshubschrauber sitzt, ist doch geil, du hast immer noch 20 Jahre Zeit, den dann zu fliegen. Und ich habe das jetzt tatsächlich geschafft und bin, glaube ich, die allererste Jetpilotin, Jetpilot, der es schafft auf einen Rettungshubschrauber. Und das freut mich sehr. Das ist jetzt so, das wird der nächste richtig gute Abschnitt in meinem Leben, auf den ich mich jetzt sehr freue und für den ich sehr dankbar bin.
Schön. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Oh, ich habe so viel. Ich wäre gerne kreativ veranlagt. Ich kann überhaupt nicht singen. Ich finde Jazz total gut. Ich habe auch ein Klavier daheim und ich wäre so gerne so Jazz-Sängerin mit so einer tiefen, sonoren Stimme. Und ich bin also ganz weit weg und habe leider auch jetzt die Zeit nicht, die 20 Jahre in das Training zu stecken, die es für mich bräuchte.
Ja, ich habe mir mal Gesangsunterricht gegönnt, eine Zeit lang, weil ich das auch als Skill haben wollte.
Ich auch. Und es geht auch, man kann das auch lernen, aber deswegen sage ich, weiß, ich bräuchte noch 20 Jahre.
Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
Oh, da gibt's so viele. Ein ganz wichtiges, ganz gutes, finde ich, ist Factfulness von Hans Rosling. Der zeigt, dass die Welt nicht so schlimm ist, wie wir sie wahrnehmen, weil wir da sehr viele Wahrnehmungsfehler haben. Ein weiteres spannendes, ist schon sehr alt, das ist aus den 60ern, ist How to Make Friends and Influence People von Dave Carnegie. Dale Carnegie, thank you.
Wie man Freunde gewinnt, genau.
Genau, wie man Freunde gewinnt. Das ist eigentlich ein Marketingbuch. Der hat damals so die Grundlagen gelegt, wie überzeuge ich Menschen davon, dass sie irgendwas kaufen müssen. Das hat 6 so größere Lektionen drin und da habe ich mir vor allem am meisten mitgenommen, sei doch einfach nett. Interessier dich für die Menschen, weiß, wie die heißen, was die bewegt. Es geht um den anderen. Und dann hast du auch Erfolg. Das habe ich extrem mitgenommen. Natürlich, die Welt hat sich weiterentwickelt, aber es funktioniert immer noch 1:1 genauso.
Es gibt schon, nur als Erklärung, es gibt auch eine Neuauflage, wie gewinne ich Freunde in der digitalen Welt. Das heißt, sie haben nochmal eine Neuauflage gebracht für das Aktuelle. Wobei die ersten Erfolgsgeheimnisse natürlich völlig ausreichend sind. Ja.
Ja, ist auch immer ein guter Punkt. Die Methoden verändern sich, aber die Basis, ne, die bleibt immer gleich, weil Menschen sind Menschen und haben immer die gleichen Bedürfnisse. Ja, und dann gibt es so viele andere gute, sehr umstritten, aber gut. Für mich war Malcolm Gladwell mit seinem Tipping Point, hat er 2-3 Bücher in die Richtung geschrieben, der auch diese 10.000 Stunden Regel postuliert hat, dass du was 10.000 Stunden üben musst, um richtig gut zu sein, was ja für mich auch diesen Funken entzündet hat, zu sagen, ja, muss ich, bedeutet aber eben auch, wenn ich die Arbeit reinstecke, komme ich ganz schön weit. Und genau mit diesem Mindset habe ich diese Hubschraubernummer jetzt gemacht und geschafft. Ich bin bereit dazu, diese Arbeit da reinzustecken. Und am Ende hat sich das auch gelohnt.
Schön. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert und welche haben dich zum Erfolg geführt?
Also was ich oft sehe, was mich nicht so behindert hat, aber manchmal ist immer dieses, ja, das müsste so und so sein. Mann und Frau, ne, als Ehefrau müsste man sich so verhalten, als Mutter, oh Gott, ganz schlimm, was man als Mutter alles so muss. Ja, und was andere Menschen plötzlich schon meinen in der Schwangerschaft, ich war 35, da war ich zum ersten Mal schwanger, da war ich Jetpilotin und alles und plötzlich haben Menschen sich erdreistet mir zu sagen, du darfst aber keinen Käse essen, wieso isst denn du ein Sushi? Also Schätzelein, ich bin 35 Jahre alt, ich werde schon selber entscheiden, was ich tue oder nicht. Aber sich da reinreden zu lassen und dieses, ja, man müsste mal und es gehört aber so, das ist das Schlimmste, was einem im Weg steht. Und wenn man sich davon frei macht und wirklich frei im Kopf wird, dann hat man den Raum, all diese anderen Dinge zu denken und sich zu überlegen, ja, was will ich denn eigentlich? Wie möchte ich sein und das dann zu verfolgen?
Mhm. Gibt es einen Glaubenssatz, der dich behindert hat?
Naja, was hat mich wirklich behindert? Eigentlich ehrlicherweise jetzt nicht so viel, weil ich die meisten Dinge ja geschafft habe, die ich mochte.
Nee. Wir müssen nicht nachbohren, alles Mecker. Gut. Nee. Aber manchmal hakt der Coach nach, weißt du?
So. Ja, was mich aktuell auch immer noch am meisten behindert, ist, dass ich gerne Ja sage. Ich bin schon immer noch so ein bisschen so ein People-Pleaser und ich denke mir auch immer, ja, das kriegst du schon hin. Das kriege ich hin. Es ist eigentlich der passende Glaubenssatz, aber er behindert einen, wenn man sich dann zu viel auflädt und es halt dann eben doch nicht hinkriegt. Oder ich mache dann, anstatt dass ich 3 Sachen gut mache, mache ich 6 dann schlecht. Das kriege ich schon hin, ist tatsächlich da für jemanden, der schon ganz schön viel Erfolg hatte, die größte Hürde.
So ein guter Takeaway, finde ich. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Ah, boah, das sind so viele. Tatsächlich Emilia Earhart, ja, weil ich unbedingt wissen muss, was Emilia passiert ist. Aber weil die ja auch vor 100 Jahren schon als Frau in der Fliegerei richtig gut war und allen anderen so den sprichwörtlichen Finger gezeigt hat, auch in ihrer Kleidung damals, das kommt uns gar nicht mehr so vor, und wirklich frei war in ihrem Geist und gemacht hat, was sie wollte und sich da durchgesetzt hat, das finde ich extrem spannend und davon kann man ja auch nie genug kriegen.
Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Ja, das sind immer 3 Punkte, die ich da am wichtigsten finde. Zu sagen, du musst schon, hab doch Spaß an der Sache. Ja, die Dinge, die du mit Spaß machst, in denen wirst du auch gut. Und dann auch für mein jugendliches Ich, sei doch mal ein bisschen nett dabei. Wenn die Menschen gerne mit dir zusammenarbeiten, sagen, ja komm, die Nicola, die nehmen wir mit, dann ist das der größte Erfolgsgarant. Wenn die Menschen dich nicht mögen, dann musst du so unendlich viel besser sein, damit du trotzdem auf die gleiche Stufe kommst. Also gib Gas, damit du gut bist und sei nett. Und die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen wirst, ist, wen machst du zu deinem Partner? Wer ist an deiner Seite? Egal ob als Mann oder als Frau. Und alleine ohne Partner ist ein guter Zustand. Ein guter Partner macht es ein bisschen besser. Aber der schlechte, der falsche Partner macht es extrem viel schwieriger. Und das gilt im persönlichen, im romantischen Bereich wie im beruflichen Bereich. Wir nehmen nur die guten Leute mit und an unsere Seite.
Starker Impuls. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Erreicht eigentlich gar nichts. Ich möchte nur zurückblicken können und sagen, das war doch geil. Da hast du es mal richtig krachen lassen. Alles mitgenommen, alles erlebt. Weil wir sind ja alle so privilegiert. Egal, wer zuhört, ja, alleine, dass man so einen Podcast zuhören kann und hier in Deutschland und Europa sitzt, wir sind so privilegiert, wir haben so viele Zugänge, so viele Möglichkeiten, das ganze Buffet des Lebens ist uns geöffnet. Und das wahrzunehmen und auszukosten und dann für mich ganz persönlich noch das Leben von den Menschen, die mir so im Laufe der Zeit begegnet sind, so ein kleines Stückchen besser gemacht zu haben, das würde mich freuen. Aber am Ende einfach dieser Blick sagen, okay, ja, da haben wir es krachen lassen, das war geil. Das hoffe ich mir. Ansonsten brauche ich nichts.
Cool. Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Naja, das eine Mantra, mit dem, nachdem ich auch mein Buch genannt habe, ist, the sky is no limit. Es gibt da keine Grenzen. Ich meine das aber vor allem im Kopf. Ja, das ist, wenn man wirklich frei ist im Kopf von all diesen ganzen äußeren Lärm, diesen Geräuschen, diesen Mystemal, dann kann das richtig weit gehen. Und nicht so richtig als Satz formuliert, aber ich tue nur die Dinge, an denen ich Freude habe, aus Freude. Nie mit anderen Dingen. Das macht mir Freude, das interessiert mich. Und damit bin ich bisher immer richtig gut gefahren.
Mega. Liebe Nicola, vielen, vielen lieben Dank für dieses lebendige, spritzige, belebende Gespräch über Führung, über Selbstführung. Vielen Dank, dass du ein Vorbild bist für, ich bin Vater zweier Töchter, für ganz viele Frauen und Männer draußen. Aber jetzt einfach nochmal, ich glaube, da hast du ein paar Schallmauern durchbrochen, auch für Frauen als Vorbild. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Danke, danke, dass ich da sein durfte, Danny.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.